Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
29. Juni 1873. Heute vor 150 Jahren wurde der Ethnologe und Afrikaforscher Leo Frobenius geboren. Ein Beitrag von Carmela Thiele.
Einige der Schichten des monumentalen Panoramabildes in der Ruchera-Höhle in Simbabwe sollen 30.000 Jahre alt sein. Die in blassen Erdtönen gemalten riesigen Elefanten sind teilweise von fein konturierten Figuren überlagert. Zu sehen sind Zebras, Paviane, Antilopen und Menschen. Das Frobenius-Institut in Frankfurt am Main bewahrt eine originalgroße Kopie des Felsbildes auf. Der Forschungsreisende Leo Frobenius hatte es 1929 während einer seiner Expeditionen von einem ihn begleitenden Künstler anfertigen lassen. Der Ethnologe habe, anders als seine Zeitgenossen, die alten afrikanischen Kulturen nicht abgewertet, sagt der Leiter des Frobenius-Archivs Richard Kuba.
Für ihn war das ein integraler Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Und wenn man diese Geschichte dieses Kontinents und die Kultur dieses Kontinents nicht im Auge hat und nicht beachtet, dann kann man auch die Menschheitsgeschichte als solches nicht verstehen. Und insofern hat er sich immer auf diesen Kontinent konzentriert und hat eben Sprachen, Gebräuche, Riten, Gegenstände, Felsbilder eben als die allerälteste visuelle Kommunikation der Menschen überhaupt untersucht.
Leo Frobenius wurde am 29. Juni 1873 in Berlin geboren. Er bildete sich autodidaktisch zum Ethnologen aus, arbeitete an Völkerkundemuseen in Basel, Bremen sowie Leipzig. Mit 25 Jahren gründete er sein eigenes Institut, das Afrika-Archiv. 1904 konnte er seine erste von insgesamt 12 Expeditionen antreten, die ihn in die Gebiete des heutigen Senegal, Mali, Nigeria und nach Kamerun führten. In einem Brief schreibt Leo Frobenius über sich selbst:
Vielleicht war ich weniger ängstlich als andere und ich ging nicht gerade zimperlich mit mir selbst um. Als mich ein Giftpfeil ins Schienbein traf, brannte ich die Wunde mit meiner glühenden Zigarre aus. Was mir aber wichtiger erscheint, ist meine Liebe zu Afrika, die mich die Strapazen vergessen ließ.
Die hinderte ihn nicht daran, die kolonialen Strukturen für seine Zwecke zu nutzen. Seine ersten Reisen finanzierte er zudem durch den Verkauf ethnologischer Objekte an deutsche Völkerkundemuseen. Rund 25.000 Zeugnisse materieller Kultur soll Frobenius durch Handel erworben und nach Europa geschafft haben, sagt Richard Kuba. Seit 1912 konnte Frobenius sich aufgrund seiner wachsenden Popularität ganz auf die Erforschung der Felsbilder konzentrieren. Kaiser Wilhelm II. Gehörte auch nach seiner Abdankung weiterhin zu seinen Unterstützern, ab 1933 auch Reichspräsident Paul von Hindenburg und Adolf Hitler.
Frobenius war nationalpatriotischer, sozialkonservativ, würde ich sagen, und hat wie viele Nationalkonservative natürlich auch erstmal durchaus Hoffnungen mit dem neuen Regime 1933 verbunden. Nach einem kurzen Flirt hat er aber relativ schnell gemerkt, also dass sie im Grunde als wild gewordene Kleinbürger sind und diese Rassenwahn, über den beschwert er sich. Und gleichzeitig musste er sein privates Institut am Laufen halten.
Frobenius hielt Vorträge, schrieb Beiträge für Tageszeitungen und publizierte rund 50 Bücher, unter anderem afrikanische Märchen und Legenden. Zu seinen Kritikern gehört der nigerianische Schriftsteller Wole Soyinka. Der Literaturnobelpreisträger zitierte in seiner Dankesrede eine Passage aus Frobenius' Schriften, in der er eine alte Yoruba-Skulptur preist, sich jedoch abfällig über deren Erben äußert. Es gab aber auch andere Stimmen.
Was ihn ein Stück weit gerettet hat über viele Jahre und vielleicht auch noch bis heute ist, dass es durchaus afrikanische Intellektuelle gegeben hat, wie Leopold Sedar Senghor, die sich auf ihn berufen haben und die seine Werke gelesen haben und gesagt, ja, das ist der Mann, der gibt uns unser Selbstverständnis, den Gefühl für den Wert unserer Kultur in gewisser Weise wieder.
Am 9. August 1938 starb Leo Frobenius im Alter von 65 Jahren in Biganzolo am Lago Maggiore, Italien. Sein Institut existiert seit 1946 als Frobenius-Institut für kulturanthropologische Forschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main weiter. Seine kulturhistorischen Theorien seien heute weitgehend obsolet, meint Richard Kuba. Sein großes Vermächtnis bleibt seine weltweit einzigartige Sammlung prähistorischer Felsbildkopien, die 2021 für das UNESCO-Dokumentenerbe nominiert wurde.